ARD.
Ich habe versucht, das alles zu wuppen und dann kommt raus, er hat sich nebenher hier das, was ihm gefehlt hat, woanders geholt und ich habe geguckt, dass ich über Wasser bleibe.
Die Paartherapie, ein Podcast von NDR 2.
Ja, herzlich willkommen zur zweiten Staffel, die Paartherapie. Wir freuen uns sehr, dass es wieder losgeht. Ich bin Maria, eure Host des Podcasts und ich bin natürlich wieder nicht alleine. Erik Hegmann, unser Paartherapeut, ist natürlich auch mit am Start.
Ich bin sehr glücklich, dass wir die Möglichkeit haben, eine zweite Staffel mit euch und für euch machen zu dürfen. Ich bin Paartherapeut in Hamburg und ja, der Blick bei Paaren, den ich habe, der ist vor allem darauf fokussiert, das Wachstumspotenzial der Partner zu erkennen und zu fördern und die beiden zu unterstützen, ja, sich gegenseitig vielleicht sogar ein Stück zu coachen und weiterzuentwickeln.
Ein Paar, das um deine Hilfe und deine Unterstützung gebeten hat, sind Lea und Bernd. Die beiden sind seit 20 Jahren zusammen. Sie haben 4 Kinder, ein Haus, sie haben sehr intensiven Alltag. Denn Bernd arbeitet 2 Tage die Woche im Ausland. Lea arbeitet teilweise in der Nachtschicht und studiert dann auch noch nebenher Medizin. Also ein denkbar großes Pensum, was die beiden zu leisten haben. Und zwischen den beiden hat es auch einen Betrugsfall gegeben.
Die beiden haben geschrieben, wir sind Lea und Bernd. Wir sind seit 20 Jahren ein Paar. Vor einem Jahr ungefähr kam raus, dass mein Mann eine Affäre hatte. Wir haben dann zusammen eine Paartherapie gemacht und gute Erfahrungen gemacht, einen Neustart beginnen können. Aber es gab dann kurz darauf nochmal eine Information, die den Glauben an diese Paartherapie auch ein Stück weit wieder erschüttert hat. Nämlich, dass die Affäre deutlich länger andauerte, als ich das zuerst erfahren hatte. Das ist wirklich eine große Herausforderung, vor der dieses Paar hier steht. Und ich freue mich darauf, Sie dabei unterstützen zu dürfen.
Hallo.
Hallo. Wie schön, dass ihr da seid.
Ja, wir freuen uns. Ja.
Ihr habt eine ungewöhnliche Geschichte zu erzählen. Ich finde es unglaublich bewundernswert, was ihr schon alles aufgearbeitet habt und welchen Prozess ihr schon hinter euch habt damit. Und darüber würde ich gerne ein bisschen mehr erfahren. Also welche Erfahrungen ihr gemacht habt, was ihr gemacht habt, um damit besser zurechtzukommen. Was jetzt sozusagen wieder aufgebrochen ist, wo ihr sagt, fuck, wir hatten eigentlich schon so viel erreicht und jetzt fangen wir wieder von vorne an. Du bist schon sehr emotional, Lea. Ich lass mal Bernd zuerst erzählen.
Ja,
ist das
gut.
Okay?
Ja.
Im Grunde ist es so, dass ich vor einigen Jahren jemanden sozusagen online kennengelernt habe. Das hat eigentlich als so ganz anonymer Chat halt eben angefangen, aber wir konnten uns gut unterhalten, wir haben uns gut verstanden. Und das Ganze ging dann über einen gewissen Zeitraum. Am Ende waren es insgesamt um die 3 Jahre, ja. Wir haben uns tatsächlich in der Zeit 2-mal eben gesehen. Einmal war die Frau, die ich kennengelernt habe, die aus Kanada kommt, hier in Deutschland. Und einmal war ich in Kanada für eine Woche. Aber wie gesagt, ansonsten war es halt viel am Ende dann per WhatsApp hin und her.
Hat das begonnen als emotionale Affäre?
Ja, ich glaube, es ist einfach so, dass wir uns so ein bisschen auseinandergelebt haben vielleicht irgendwie im Laufe der Zeit. Also wir haben uns vielleicht auch einfach dann über die Kinder vernachlässigt im Laufe der Zeit. Es war dann für mich, glaube ich, schon irgendwie, dass ich Sachen gekriegt habe, die ich vielleicht zu Hause nicht mehr gekriegt habe. Aber erstmal nur auf rein emotionaler Ebene. Also wie gesagt, das war auch gar nicht unbedingt am Anfang so die Idee, jetzt jemanden kennenzulernen, sondern es war wirklich zufällig eigentlich.
Mhm. Ja. Lea, ich muss dich einmal fragen, wie ist das, wenn du das hörst, für dich?
Das kann ich anhören. Das ist, wie wir auch schon, als das rauskam und für uns klar war, wir wollen zusammen weitermachen, habe ich da auch schon gesagt, absolut nachvollziehbar auch ein Stück weit. Ich weiß, wir haben uns auseinandergelebt, wir haben nebeneinander hergelebt. Das war so. Und er ist ein total körperlicher Typ und mag so kuscheln und so.
Aber dann sucht er sich einen Kontakt in Kanada.
Ja, richtig, ja, genau. Ja, das schon auch. Aber letzten Endes ist es ja halt aber auch trotzdem so dieses Reden und Bauchpinseln und so, sage ich jetzt einfach mal so. Einfach sich mit jemandem austauschen. Also es war bei uns wirklich so, ich habe eigentlich so die Familienorganisation übernommen und er ist arbeiten gegangen und ja, so ab und zu klärt man mal, kannst du nicht heute doch mal irgendwo die Kinder hinbringen, abholen, sonst wie. Also das war einfach so und von dem her konnte ich das nachvollziehen. Also wir haben uns einfach vernachlässigt. Heißt nicht, dass ich das gut finde oder den richtigen Weg, aber es war nachvollziehbar und deshalb war das für mich auch ein Grund, dass ich gesagt habe, lass uns das dann nochmal versuchen.
Ihr habt also in dieser ersten Schockphase sofort eigentlich differenziert, höre ich da. Nämlich das eine, was hat es für dich bedeutet? Also klären, warum ist das passiert? Und welche Bedeutung hatte das für mich? Was hatte ich davon? Was habe ich erlebt dadurch? Was habe ich bekommen dadurch? Vielleicht auch, was habe ich nicht bekommen? Weil es fehlte ja dann auf der anderen Seite was. Und was kam dazu, was ich nicht haben wollte? Vielleicht Scham, vielleicht die Furcht vor Entdeckung. Und auf der anderen Seite, was hat es mit dir gemacht? Denn das sind zwei völlig unterschiedliche Dinge, die passieren bei so einer Affäre.
Ja.
Für dich ist es der Zusammenbruch einer Realität.
Ja.
Und für dich ist es zumindest zum Teil eine großartige Erfahrung. Sonst hättest du es nicht getan. Das ist, finde ich, immer bei Affären so dieses Schwierige, weil es für zwei Menschen so etwas furchtbar Unterschiedliches auslöst und bedeutet. Und das wieder zusammenzubekommen, da habt ihr euch entschieden, ihr geht in eine Paartherapie.
Ja.
Wie war das für euch?
Es ist schon so, ja, dass ich am Anfang, glaube ich, insgesamt so ein bisschen skeptisch war, weil ich mir eigentlich nicht so richtig vorstellen konnte, dass das tatsächlich funktioniert, wenn ich ehrlich sein soll. Mhm. Ja, ich bin, glaube ich, normalerweise ein ziemlicher Kopfmensch und mit Emotionen tue ich mich manchmal schwer. Und ich konnte mir tatsächlich nicht vorstellen, dass man dadurch, dass man da drüber spricht und so, dass man das wirklich bewältigen kann irgendwie. Aber wir haben dann festgestellt, glaube ich, beide, dass uns das ziemlich gut getan hat, in die Therapie zu gehen, auch weil wir wirklich was über uns selber, glaube ich, als Einzelpersonen gelernt haben. Das fand ich total gut.
Was würdest du sagen, was hast du da mitgenommen für dich oder was hast du erfahren?
Dass ich zum Beispiel Konflikte vermeide, war mir gar nicht so bewusst, weil das nicht unbedingt was ist, was ich zum Beispiel beruflich mache. Beruflich bin ich jetzt nicht unbedingt konfliktvermeidend zwingend unterwegs. Natürlich suche ich die auch nicht, aber es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt Schwierigkeiten hätte, die anzusprechen. Und was ich einfach zum Beispiel gelernt habe, ist, dass ich große Schwierigkeiten habe, negative Emotionen einfach auszuhalten. Fand ich wahnsinnig schwierig. War mir nie so richtig bewusst im Vorfeld.
Was passiert dann, wenn du beispielsweise Furcht spürst oder Scham?
Ich weiß gar nicht, ob es zwingend um meine eigenen geht, sondern eher, wenn ich jetzt ihre Emotionen sehe, ja, und ich einfach spüre, wie traurig sie ist und wie verletzt. Oder wenn sie auch dann einfach wirklich wütend ist, ja, dann ist das so, dass das, ja, für mich ist, also wird das ein ziemlich beklemmendes Gefühl, auch wirklich körperlich.
Mhm. Ja.
Ja.
Wo spürst du diese Beklemmung?
Ja, im Prinzip so im ganzen Oberkörper eigentlich, mhm. Ja. Und das macht dann wirklich, es macht, genau.
Was ist dein Impuls dann? Weil so jede Emotion kommt ja mit einer starken körperlichen Reaktion. Das erzeugt immer einen Impuls. Irgendwas will der Körper jetzt dann machen, um aus dieser Anspannung, aus dieser Situation rauszukommen. Welchen Impuls hast du dann?
Zusammenfassend kann man sagen, ich will irgendwie, dass das aufhört. Dafür gibt es verschiedene Möglichkeiten, glaube ich, aus meiner Sicht.
Ja.
Das eine ist, dass ich irgendeinen Weg finde, sie zum Beispiel zu trösten. Ja, dass ich einfach merke, es geht ihr dann besser. Wenn das aber gar nicht funktioniert oder sie das nicht will, und das ist bei uns vielleicht dann tatsächlich der Punkt, ich bin dann jemand, der das eher vielleicht über in den Arm nehmen und sowas macht, und sie möchte das in dem Moment aber überhaupt nicht, dann ist die zweite Möglichkeit, das aufzulösen, für mich dann auch eher dann mal Abstand tatsächlich.
Mhm. Aber dein erster Impuls ist eigentlich, jetzt die Rolle einzunehmen von jemandem, der fürsorglich ist, der Verantwortung zeigt, der beruhigen will.
Würdest du das unterschreiben?
Auf deine Art, ja.
Auf meine Art, ja.
Was hast du mitgenommen daraus?
Ja, eben auch, dass ich eher vermeide, das Huhn. Ich glaube, dass mir so ein Stück weit Wertschätzung gefehlt hat.
Ja.
Auch das.
Dass du es verdienst, wertgeschätzt zu werden, habe ich schon mal gehört.
Ja.
Ja. Dass du.
Dass ich für meine Bedürfnisse.
Dass du für deine Bedürfnisse einstehen kannst. Ja. Fällt dir gerade schwer zu sprechen. Deswegen nur eine Frage. Ist das ein alter Schmerz, der kommt?
Ja, ich glaube.
Ja. Hältst du ihn noch gut aus?
Ja, ja, alles gut.
Ja?
Ja.
Nee, wir kennen uns ja noch nicht, deswegen frage
ja,
ich.
Doch.
Also, ja, wie bist du da raus? Was kamen für dich neue Gedanken?
Einfach, dass wir insgesamt mehr reden müssen.
Ja.
Ich habe ihn eben gefragt, war das für dich ein Betrug? Und dann hat er gesagt, nein, eigentlich nicht. Und dann habe ich gefragt, wieso nicht? Und dann hat er gesagt, naja, weil ich davon ausgegangen bin, du hast eh keine Gefühle mehr für mich. Aber er hat mich nie selber gefragt. Und er war dann sehr verdutzt, als ich gesagt habe, dass ich ihn immer noch liebe. Hm. Zum Beispiel.
Ja.
Und ja, dann einfach auf einer Annahme, die er meint zu haben, sowas aufzubauen, dachte ich, dann hätte man in der Zeit vielleicht doch mal ansprechen können.
Was ich schon mitbekomme, ist, dass ihr, und das ist ein großer Unterschied zu vielen Paaren, die vielleicht sowas erleben, hier jetzt schon sprecht über Antworten auf, ich sag das mal, investigative Fragen. Also, was hat es dir bedeutet? Was hat es mit mir gemacht? Wolltest du mich verlassen? Warum hast du dich darauf eingelassen? Das sind ganz andere Fragen als diese, ich nenne sie jetzt mal detektivischen Fragen. Wie oft ist es passiert? Was habt ihr genau gemacht? All diese Dinge, die ich für schwierig halte, weil die beispielsweise den betrogenen Partner eher retraumatisieren können und Bilder entstehen lassen, die ganz schwierig sind, mit denen umzugehen. Und da höre ich von euch jetzt, aber das ist vielleicht die Paartherapie gewesen, oder ihr selber wart das, einen anderen Umgang, sehr reflektiert.
Wir haben schon beides, das kann ich so sagen. Ne? Wir hatten, du hattest eine sehr ausgeprägte Liste mit diesen detektivischen Fragen. die man, glaube ich, tatsächlich auch dann jetzt so aus meiner Sicht vielleicht nicht unbedingt so gerne beantwortet. Teilweise, weil es einfach Sachen gibt, die du von mir wissen wolltest, die ich einfach wirklich nicht weiß oder auf die ich nie geachtet habe oder sonst irgendwas. Zum Teil aber auch, weil es natürlich was ist, wo ich dann gesagt habe, okay, wir haben uns eigentlich entschieden, wir wollen irgendwie zusammen nach vorne gucken. Immer nach hinten zu blicken, das hilft eigentlich uns wirklich in dem Moment jetzt auch nicht weiter. Ich habe aber dann tatsächlich gelernt von dir, dass dir das ja einfach hilft, irgendwie auch so die letzten Jahre, die ja nicht unbedingt so abgelaufen sind, immer nur wie du sie erlebt hast, einfach zu vervollständigen. Und für mich war das schwierig, weil das teilweise wirklich dann über Stunden ging. Also ich habe das als ziemlich schwierig empfunden irgendwie. Du wahrscheinlich auch, für dich war es genauso anstrengend. Ja, also.
Es gibt ja einen meistens in so einer Situation, der gerne nach vorne blicken möchte. Das ist derjenige, der die Außenbeziehung geführt hat. Und die Person, die zurückblicken möchte, wie kam es dazu, was ist passiert, das ist die Person, die betrogen wurde. Ihr habt da was geschafft und was verändert. Wenn ihr darauf zurückblickt, worauf seid ihr am meisten stolz, was jeder von euch geleistet hat?
Es hat bei mir auch ein Weilchen gedauert, aber irgendwann konnte ich wirklich habe ich auch für mich gemerkt, so einen Cut machen. Und dann habe ich gedacht, ja, okay, das ist gewesen. Ich hatte schon noch, dass ich so, natürlich dann in gewissen Situationen oder wenn irgendwas war, Habe ich dann aber auch gemerkt, boah, das ist nicht mehr, ich drehe total ab im Kopf, sondern das war einfach, okay, das hat jetzt irgendwas damit zu tun, was mache ich jetzt? Also, dass ich versucht habe, mich bewusst jetzt auf was anderes zu konzentrieren und dann so, okay, das war da, ist jetzt egal.
Und du hast versucht, etwas zu verändern,
ja,
bei
genau.
dir.
Ja, genau. Ja. Einfach,
ich versuche es erstmal positiver zu sehen.
Ja, genau. Einfach mich nicht mehr so darauf einzulassen. Mhm. So. Ja. Ja, das ist gewesen, kann ich jetzt nicht mehr ändern, ist so gewesen, vorbei, weiter geht's.
Es gibt noch andere Dinge, die uns als Paar zusammenhalten.
Genau.
Die ich noch erleben möchte mit meinem Mann und auf die ich mich freuen kann.
Ja. Und dann, dass wir halt einfach, ja, wir haben es halt einfach geschafft, wieder, was heißt mehr, vielleicht erstmal überhaupt wieder Paarzeit tatsächlich einzuräumen.
Ja, das ist eine großartige Leistung. Würdest du sagen, die Verbindung, die ihr heute miteinander habt, ist die besser als zu der Zeit der Außenbeziehung oder ist die anders? Und wenn ja, wie anders?
Ich denke mal, besser ist sie auf jeden Fall, ja. Weil ich weiß nicht, ob es eine große Verbindung während dieser Außenbeziehung gab, weiß ich nicht. Also es hat sich, glaube ich, wirklich so eher auf dieses Organisatorische so beschränkt, tatsächlich.
Ist die Verbindung sicherer geworden?
Ja, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob ich nicht vielleicht sogar noch einen Schritt weiter gehen würde als bis zu der Außenbeziehung, sondern an sich, glaube ich, ist die Verbindung heute besser als über viele Jahre in der Zeit, in der wir uns kennen. Zumindest so aus meiner Sicht ist es halt einfach so, dass wir Sachen, die natürlich, bevor wir jetzt Kinder hatten, haben wir viel Zeit miteinander verbracht. Dann sind irgendwie die Kinder gekommen, eins nach dem anderen. Und die Zeit, die man miteinander verbringt, die existiert eigentlich nicht mehr. Und das ist bei uns, war bei uns wirklich über einen relativ langen Zeitraum so, wo wir einfach eigentlich keine Zeit mehr mit uns zusammen verbracht haben. Und ich finde schon, dass wir das jetzt gut so hingekriegt haben, dass wir da heute wieder viel Zeit miteinander verbringen. Entweder, dass wir abends zusammen was machen oder dass wir zusammen Sport machen oder sowas. Ja, und das sind einfach so Sachen, die, unser Ältester ist jetzt 13, wenn man jetzt ein bisschen, von daher kann man sagen, 13 Jahre vielleicht oder sowas, gab es sowas eigentlich nicht.
Ich habe so die Erfahrung, dass bei Außenbeziehungen es im Prinzip so drei Varianten gibt von Paaren, nämlich ein Paar, das überlebt sozusagen, das zusammenbleibt, aber da ändert sich eigentlich nichts. Dann gibt es so die eine Gruppe von Paaren, die bleiben aus Respekt beieinander, die schätzen einander und sie verlassen eigentlich einander nicht, weil sie auch nichts Neues eingehen wollen. Und dann gibt es Paare, und das sind die wenigsten eigentlich, nach meiner Erfahrung, das sind diejenigen, die sagen, aus dieser Krise machen wir was Neues. Wir gestalten eine neue Beziehung. Wir machen einen Restart. Wir setzen uns zusammen und überlegen uns, was hat uns eigentlich gefehlt und was können wir jetzt besser machen. Und mein Eindruck ist, ihr seid in dieser Gruppe.
Ich habe auch mal gesagt, ich glaube, es war der Knall, den wir gebraucht haben.
Jetzt kam aber ja noch mal ein Knall danach. Und das ist mit der Grund, warum wir jetzt hier sitzen zusammen. Ihr hattet ganz viel erreicht. Und was passierte dann?
Also mein Mann ist beruflich immer 2 Tage im Ausland und ich war zu Hause und habe einfach mal so ein bisschen ausgemistet und habe dann eine alte Aktentasche, war das von ihm. Ich wusste, er nutzt sie nicht mehr. Ich habe nur reingeguckt, weil ich sie wegtun wollte und wollte nur reingucken, dass sie auch wirklich leer ist. Dann war da ein Brief drin. Und da habe ich dann eben reingeguckt und habe dann eben halt gesehen, dass da drin stand, sinngemäß, alles Gute zum 35. Geburtstag. Und dann habe ich mal zurückgerechnet. Ich gedacht, schön, wenn wir hier neu anfangen, was soll das denn dann, dass man hier nicht die Karten offen auf den Tisch legt.
Ich verstehe das jetzt so, der Zeitraum war eigentlich
so
anderthalb Jahre.
Anderthalb Jahre, genau.
Und den hatte die auch bearbeitet. Und jetzt stellte sich heraus,
das Ganze ging mal mindestens noch ein Jahr länger.
Warum? Warum den Neustart damit beginnen?
Ich glaube, als wir das den Zeitraum zum ersten Mal angesprochen haben, war das für mich noch gar nicht so wirklich klar, dass es eigentlich einen funktionierenden Neustart gibt. Und ich glaube schon, dass ich wahrscheinlich in dem Moment das gerne angenommen habe, einfach aus dem Grund raus, dass wir beide damit besser wegkommen. Sie und ich auch.
Es nicht noch schlimmer machen.
Ja. Ich weiß es nicht. Es gibt eigentlich keinen vernünftigen Grund, außer dass ich weiß nicht, ob ich wollte es vielleicht nicht wieder riskieren, das nochmal aufzubrechen oder das wegwerfen, was wir schon angefangen haben, dann doch irgendwann. Es ist ja dann schwierig, auch einfach dahinter zurückzugehen irgendwann und sagen, hey, übrigens stimmt nicht. Oder und du hast mich dann irgendwann gefragt, hättest du mir das erzählt? Und ich, das war, glaube ich, auch so ein Knackpunkt, weil ich dann gesagt habe, ich weiß es nicht.
Bei mir kommt halt dazu, dass in diesen anderthalb Jahren relativ viel los war auch bei uns. Wir hatten ein halbes Jahr vorher ein Haus zusammen gekauft. Ich habe gesagt, toll, seit eigentlich 3 Jahren leben wir hier in diesem Haus und seit 3 Jahren wohnt noch eine dritte Person so indirekt mit in diesem Haus. Dann, ja, es war Corona, ne? Wir hatten die Kinder zu Hause, 2 Schulpflichtige, 2 Kindergartenkinder. Ich hatte kurz vorher angefangen mit einem Studium. Also ist eigentlich relativ viel passiert und ich habe versucht, das alles zu wuppen und dann kommt raus, er hat sich nebenher hier das, was ihm gefehlt hat, woanders geholt und ich habe geguckt, dass ich über Wasser bleibe.
Ja. Dieser Vertrauensbruch, wie viel Wut und Ärger kam mit dem?
Ziemlich viel.
Ja.
Da war ich richtig sauer, weil ich ein zweites Mal angelogen wurde. War ein Stück weit sauer auf mich selber, dass ich es nochmal habe mit mir machen lassen, dass ich so doof war, quasi dieses Vertrauen zu geben.
Also es ist eigentlich ein bisschen was von dem, was ihr gemeinsam erreicht habt, wieder weggenommen worden.
Ja.
Ganz konkret, was hat dich gehindert, nicht gleich reinen Tisch zu machen? War das Scham?
Ich denke am Ende ja. Einerseits wollte ich sie, glaube ich, schon natürlich davor schützen, auch dem ins Auge sehen zu müssen, dass das einfach so ein langer Zeitraum war. Auf der anderen Seite natürlich auch mich selber.
Das bringt mich zu einer Frage, die nahe liegt. Gibt es noch etwas, was du noch nicht erzählt hast?
Nein, ich glaube, wir sind jetzt tatsächlich so weit, dass wir wirklich durch sind mit allem, was es so zu erzählen gab. Ja, also von daher hätte ich jetzt nichts, was ich hinzufügen will, irgendwie noch.
Kannst du ihm das glauben?
Ja, ich nehme es an und glaub's halt mal.
Das erstmal ja offensichtlichste Problem zwischen den beiden, was wir ja gesehen haben, als das losging, war die Affäre, die Bernd eingegangen ist. Du fragtest da direkt danach, das war eine emotionale Affäre. Vielleicht kannst du da noch mal ganz kurz unterscheiden zwischen, ich sag mal jetzt, unterschiedlichen Affären. Wenn wir sagen, wir reden über die emotionale Affäre, gibt es wahrscheinlich auch noch eine andere Variante.
Eine Affäre hat immer eine erotische Komponente. Das macht die Affäre aus. Aber das bedeutet nicht, dass die unbedingt in körperlichen oder erotischen Begegnungen ausgelebt werden muss, sondern es kann auch sein, dass das hauptsächlich in der Fantasie passiert und dass mir dieses Gefühl, da ist jemand, schon alleine Befriedigung schafft. In dem Fall war es so, die Dame, die Bernd kennengelernt hatte, die lebte gar nicht in der Nähe. Und damit es zu einem Kontakt, zu einem persönlichen Kontakt, zu einem Treffen, zu einer erotischen Begegnung überhaupt kommen konnte, musste er erstmal nach Kanada fliegen. Das heißt, die ganze Zeit, die diese Affäre dauerte, war vor allem eigentlich etwas, was im Kopf passiert ist. Das ist durchaus vergleichbar mit einer Affäre, die über einen längeren Zeitraum auch körperlich ist, weil sie beschäftigt mich. Und hier möchte ich eben unterscheiden zur emotionalen Affäre und zur körperlichen Affäre. Die körperliche Affäre kann auch bedeuten, ja, ich bekomme hier bestimmte Varianten von Sexualität, die ich beispielsweise zu Hause in der Beziehung nicht bekommen kann, nicht bekommen möchte, nicht einfordern möchte, nicht ansprechen möchte. In der Fantasie ist sowas häufig auch leichter zu durchleben, weil da ist viel mehr Raum, da kann viel mehr passieren. In meinem Kopf gibt es keine Grenzen. Während wenn ich wirklich in die Affäre einsteige, dann erlebe ich diese Grenzen ja. Dann weiß ich, okay, das können wir nicht machen. Hier gibt es große Widerstände. In meinem Kopf, in meiner Fantasie, gibt es die erstmal nicht. Und das macht so eine emotionale Affäre auch unglaublich verlockend.
Lea sagt auch, dass sie das nachvollziehen konnte.
Ich denke, das hat sehr viel natürlich mit den Persönlichkeiten der beiden zu tun. Also Lea ist eine Person, so hatte ich den Eindruck, die wirklich gut reflektieren kann. Gleichzeitig ist das sicherlich auch das Ergebnis der Paartherapie, das die beiden gemacht haben. Die haben ja dieses Thema letztlich bereits aufgearbeitet. Die sind durch die verschiedenen Phasen von, da ist erst dieser Schock, erste Phase, meine Realität, meine Wirklichkeit ist zerrüttet. Was habe ich da gemacht? Zur zweiten Phase gekommen. Wie gehen wir damit um? Welche Fragen müssen wir einander beantworten? Und dann zur dritten Phase. Was machen wir jetzt als Paar daraus, wo wir jetzt stehen? Machen wir einfach weiter oder machen wir im Gegenteil was ganz Neues daraus und sehen eine Chance, hier etwas umzukrempeln, was uns beide ja vorher eigentlich unzufrieden gemacht hat, hin zu etwas, was uns beide glücklich machen könnte?
Es wurde auch einmal davon gesprochen von den beiden. Vielleicht war das der Knall, den wir brauchten, um wieder irgendwie zueinander zu finden, um auch mal wieder zu sagen, ja, ich liebe dich noch und ja, ich möchte diese Beziehung noch. Wenn ich mir jetzt mal andere Paare anschaue, die uns zuhören, die vielleicht denken, wir sind in einer ähnlichen Situation wie Lea und Bernd. Wir möchten diesen Knall aber bitte nicht haben in dieser Form. Welchen anderen Weg finde ich dann, damit es nicht so dermaßen eskaliert, aber trotzdem ich in meiner Beziehung wieder sagen kann, wir versuchen das nochmal.
Du formulierst es gerade ganz wunderbar, nämlich man könnte jetzt ja auch daraus lesen, okay, man sollte mal eine Affäre eingehen, damit es knallt und damit man danach die Beziehung wieder neu aufbauen kann. Das ist nicht damit gemeint, wenn ich sage, ja, eine solche Erfahrung kann einen Neustart erleichtern und vielleicht manchmal auch erst möglich machen. Es gibt andere Wege dahin. Es braucht etwas, was beide nicht übersehen können. Denn viele Paare haben ganz automatisch, besonders wenn sie so eine vermeidende Struktur in ihrer Persönlichkeit haben, es braucht Raum und Möglichkeiten, über Sorgen, Ängste, Hoffnungen, Wünsche und Bedürfnisse zu sprechen. Und wenn ich diesen Raum nicht schaffe, dann werden sich diese Bedürfnisse irgendwann mal ja verselbstständigen, denn wenn die so groß sein, dass ich diese Bedürfnisse eben nicht mit dem Partner, mit der Partnerin erfülle, sondern außerhalb der Beziehung.
Wir haben ja relativ schnell bei den beiden gesehen, dass die Affäre an sich relativ gut aufgearbeitet war, von beiden Seiten aus. Dann kam aber nochmal so diese weitere Verletzung. Wenn man die Karten schon auf den Tisch legt, warum dann nicht alle?
Der erste Gedanke, der den meisten Menschen vielleicht in den Kopf schießt, ist dann, okay, diese Person ist feige. Und ja, das ist naheliegend, weil ich vermeide die Konfrontation. Auf der anderen Seite weiß ich aber auch aus Erfahrung, diese Salami-Taktik, ich gestehe das, was ich gestehen muss, weil es keine andere Möglichkeit mehr gibt, ist häufig wirklich, so paradox es klingt, eine Variante, die Beziehung zu schützen und zu bewahren. Weil die Entscheidung ist ja getroffen, ich will nicht zur Affäre. Ich will mit dir zusammen sein. Aber ich will diesen Neustart nicht schwieriger machen, als er ohnehin schon ist.
Ich würde gerne ein kleines Experiment mit euch machen. Ich habe gehört, ihr sprecht mehr miteinander. Ihr habt 4 Kinder. Ihr müsst als Team funktionieren. Ihr müsst viel absprechen. Das heißt, ich gehe davon aus, ihr macht mindestens einmal, wenn nicht zweimal am Tag, wie ist dein Tag, was hast du heute vor, was muss erledigt werden? So ein Gespräch führt ihr mehrfach, vermute ich.
Nein.
Okay, gut. Was hieltet ihr davon, dieses Gespräch häufiger zu führen?
Wir haben ehrlicherweise versucht, das mal sonntags zu machen für die Woche. da waren wir nicht besonders
konsequent.
Konsequent, ja. Obwohl das eigentlich für uns tatsächlich ganz nützlich war.
Wie löst ihr denn das heute? Synchronisiert ihr eure Kalender oder wie macht ihr das?
Eigentlich ist so ein bisschen klar, ich mache die Kinder und er geht arbeiten. Also so ein Stück weit ist das so. Und wenn ich irgendwas außer der Reihe habe, dann sage ich das halt. Aber so ansonsten, sag ich mal, läuft das halt so.
Aber so ein Ritual, wie war dein Tag?
Ja, ich mache das mit den Kindern tatsächlich.
Das finden die Kinder bestimmt toll.
Die finden das super und die machen das auch, also die fordern das schon auch ein tatsächlich. Mhm. Also ich mache das meistens so, ja, was hat dir heute gefallen, was fandest du nicht gut heute?
Ganz großartig. Du fragst schon das, was ich euch vorschlagen wollte, zu fragen. Was hat dich heute am meisten beschäftigt? Die Frage, wie war dein Tag, verführt ganz viele Paare dazu, eigentlich den Terminkalender abzugleichen. Ich habe das gemacht, ich habe mit dem gesprochen. Da sitzt dann der andere meistens nebendran und sagt, yo, ich habe keine Ahnung, von wem du sprichst, was du meinst, aber lass uns reden, das tut uns ja schon gut. Was hat dir heute besonders gut gefallen? Das ist ja eine emotionale. Wie fändest du die Idee? Dein Mann fragt dich, was hat dich heute am meisten beschäftigt?
Ja, eigentlich ist das eine gute Idee. Also, weil man so halt einfach auch ein Gefühl dafür kriegt, was findet der andere gut, was findet er nicht gut.
Also, ja, ich gehe sogar noch ein Stück weiter. Ich würde gerne nämlich durch das, was passiert ist, dir einen Teil eine Rolle zuweisen, zumindest für einen bestimmten Zeitraum. Mhm. Nämlich zu sagen, ich übernehme die Rolle des Beschützers unserer Beziehung und ich frage dich, gibt es etwas, worüber du mit mir reden möchtest? Du bist diejenige, die Dinge wissen will. Und jetzt käme jemand, der anbietet, mit dir dieses Gespräch zu führen. Du musst nicht mehr um dieses Gespräch bitten. Du musst nicht mehr das Gefühl haben, ich bin diejenige, die betrogen wurde und ich bin diejenige, die das alleine mit sich ausmachen muss, wie das weitergehen kann und wie ich damit umgehen kann. Wie fühlt sich das an?
Das fühlt sich dann schon gut an, weil letzten Endes, wenn ich dann Fragen habe, habe ich nicht das Gefühl im Sinne von, ich bin das Opfer oder sonst irgendwie, sondern eher so, ich bin die, die es wieder aufrollt, die es nicht ruhen lassen kann. Also das eher.
Du bist die Lästige.
Ja.
Du bist die Lästige, genau. Die jetzt schon wieder mit der alten Geschichte ankommt.
Ich, die es nicht ruhen lassen kann, die immer nur nach hinten schaut und dabei wollen wir doch nach vorne gucken. So komme ich mir dann vor. Ja. Und deshalb verkneife ich mir oft die Fragen, weil ich denke, nein, nein, nein. Und dann baut sich das halt so auf und dann fragt er mal und dann sprudelt es aus mir raus.
Ja. Könntest du dir das vorstellen, das zu initiieren?
Ja.
Also das wäre eine Übung, Hausaufgabe, Intervention, wo ihr sagt, könnt ihr euch vorstellen.
Mhm. Ja.
Das heißt, du übernimmst die Rolle des Beschützers der Beziehung, du übernimmst die Initiative und das bedeutet, ihr sprecht, du fragst jeden Tag einmal, was hat dich heute am meisten beschäftigt? Und ihr guckt mal, was passiert.
Es ist vor allem eigentlich bei den beiden, was ich beobachtet habe, das Thema Verbindung herstellen. Und das funktioniert am besten über die emotionale Ebene. Denn als sie sagten, wir waren über Jahre hinweg eigentlich getrennte Personen, wir haben jeder sein Leben gelebt, das sagt mir, da fehlte die Verbindung. Und dann ist es naheliegend, dass diese Nähe, diese Verbindung möglicherweise eben woanders gesucht wird. Also war mein Gedanke, was könnte ich tun, um ihnen zu helfen, langfristig diese Verbindung wieder aufzubauen und langfristig diese Verbindung zu stärken, damit sie eben über alle Bedürfnisse reden können. Und da stellte ich auch fest, über Bedürfnisse reden, das fällt den beiden gar nicht so leicht. Mhm. Weil da muss ich mich verletzlich machen, da muss ich mich offenbaren. Und deswegen dachte ich, wir machen mal eine Übung, in der es genau darum geht, Verletzlichkeit zu zeigen, sich zu öffnen, aber das in einem sicheren Rahmen, ohne dass ich Furcht haben muss, dass das wie sonst beispielsweise eskaliert und mir um die Ohren fliegt.
Was lief denn, seit ihr die Paartherapie gemacht habt? Was ist dir denn aufgefallen, Lea, was Bernd anders macht, was er besser macht als früher?
Dass er sich so im Alltäglichen ein bisschen mehr mit einbringt. Also, ja, dass er morgens aufsteht und sagt, ich mache heute die Kinder, bleib du liegen, sowas. Also, ja, dass wir tatsächlich eher, also beziehungsweise wir beide so ein bisschen aus dieser vermeidenden Haltung, dass man doch öfter mal irgendwas angesprochen hat, was einen gestört hat, was davor eher mal so unterschwellig so mal so angesprochen wurde, vielleicht auch nicht ganz so nett.
Gibt es etwas, wo du sagst, das macht Lea seitdem viel besser oder da hat sich was verändert, was ich wirklich gut finde?
Ich glaube, sie ist schon jemand, der das mit diesen Sachen früher ansprechen mitgenommen hat, weil im Grunde genommen ja, versucht sie das, glaube ich, schon umzusetzen und spricht mich schon mal auch auf Sachen an, bei denen sie sich jetzt zum Beispiel nicht so gut gefühlt hat oder wo sie der Meinung war, könnte vielleicht auch missverständlich sein oder sowas. Das ist so eine Sache, die mir aufgefallen ist. Ich glaube, wir sind schon beide bemüht, mehr Zeit für uns als Paar zu schaffen.
Ich glaube auch eine Sache noch, dass der Bernd ein bisschen mehr lernt, sich hinten anzustellen. Also wie schon gesagt, seine Autonomie ist ihm sehr wichtig.
Ja.
Genau.
Und da macht er nach deiner Beobachtung Abstriche oder das?
Ja, schon, dass er. Also ich glaube jetzt nicht, dass die ihn furchtbar einschränken, aber es wird nicht gesagt so, zack, ich bin dann weg, tschüss. Sondern es wird vorher mal abgeklärt so. Aber ich, dass ich schon auch öfter vielleicht mal sage so, nö, finde ich jetzt nicht so gut. Was ich davor halt einfach dann, ja, dann geh halt.
Ja, aber das ist das, was ich vorher meinte, ne? Wenn du dann halt so Sachen früher gesagt hast, wie ja, dann geh halt, dann habe ich gedacht, gut, ich bleib ja zu Hause, wenn du sagst, nee, bleib zu Hause. Aber wenn du sagst, ja, dann geh halt, dann
also
überhöre ich mal den Unterton.
Bewusst.
Ja, irgendwann dann schon auch bewusst einfach.
Also es ist eigentlich, da kommt eine Einladung, wie du rauskommst.
Ja.
Ja. Ja, aber es ist ja auch eine bewusste Einladung von dir. Du lässt ihn da ja auch raus. Sonst würdest du es ja wahrscheinlich anders formulieren.
Ja, aber oder wahrscheinlich in der Erwartung, dass er eigentlich sieht, dass ich das so gar nicht will.
Ja.
Also so sehr um die Ecke gedacht.
Wunderbar, großartig. Ich würde gerne mal einen Satz daraus versuchen zu formulieren. Ich lasse dich, deine Autonomie ist mir auch wichtig, will ich nicht einschränken. Gleichzeitig wünsche ich mir aber, guck doch erst mal drauf, ob es nicht noch was zu erledigen gibt.
Ja.
Und ob du nicht doch hier bleiben möchtest. Versuch noch mal zu wiederholen. Mich beschäftigt das?
Mich beschäftigt, dass du gehen möchtest, aber ich eigentlich möchte, dass du da bleibst.
Warum ist das ein Problem für dich?
Weil ich in dem Moment sehe, dass du machst, was du möchtest und ich das, was ich soll.
Das ist eine großartige Zusammenfassung der Gedanken, die wahrscheinlich den ganzen Tag durch ihren Kopf gehen, wenn es wieder mal zu viel wird. Und ich fand es unglaublich mutig und wichtig, dass sie genau das formuliert und ihm das sagt.
Ich finde das ja wirklich bemerkenswert, bewundernswert. Also du bist die Mutter von 4 Kindern und machst mal nebenbei zum Job auch noch mal ein Medizinstudium. Hut ab. Wer unterstützt dich dabei?
Wäre jetzt wahrscheinlich gemeint zu sagen, keiner, aber
naja, was heißt, ist gemein? Das kann ja auch ein Appell sein. Ich würde mir gerne noch mehr Unterstützung wünschen. Du bist ja sehr zurückhaltend.
Ja.
Du könntest auch sagen, verflucht nochmal. Ich brauche mehr Unterstützung. So wie ich dich jetzt kennenlerne, bist du aber nicht der Typ, der das sagt.
Nee.
Würdest du dir es manchmal wünschen, zu sagen, Goddammit, helft mir endlich.
Ja.
Mein Eindruck ist, und da hänge ich mich jetzt ein bisschen aus dem Fenster, und du darfst gerne sagen, oh Gott, nee, da schätzt du mich ganz falsch ein, dass du da ein bisschen dich zurücknimmst.
Ja.
und dich gar nicht traust, um Unterstützung zu bitten?
Es ist ja nichts so gesehen, was sein muss, weil ich habe keine Ausbildung.
Es muss sein für dich, damit du dich gut fühlst. Dann ist das ein Herzenswunsch, dann ist das ein Lebenstraum, den du da gerade erfüllst. Und warum sollst du dir da nicht Unterstützung für holen dürfen? Wie sehr wünschst du dir manchmal nicht Einzelkämpferin zu sein?
Wenn es dann halt mal nicht funktioniert.
Bernd, wenn du das hörst, fällt dir was ein, was du tun könntest, um sie zu unterstützen?
Naja, ich könnte ein bisschen besser auf sie aufpassen eigentlich. Ja, gerade weil sie vielleicht manchmal Schwierigkeiten hat, damit einzuschätzen, wie viel sie sich zumuten kann.
Mhm. Hast du es schon mal probiert?
Nee, ich glaube ehrlicherweise nicht. Und ich glaube, es fällt mir tatsächlich schwer, dann irgendwie so den Blick zu haben dafür, wie weit sie jetzt gerade wirklich erschöpft ist oder sonst irgendwas. Und ich glaube, wo ich zum Beispiel schon versuche, sie jetzt zu unterstützen, ist halt einfach auch, indem ich zum Beispiel, was jetzt meine Arbeit angeht, irgendwie versuche, irgendwie so einen Beitrag zu leisten, auch zu unserem Einkommen oder sowas, dass sie halt einfach nicht irgendwie jetzt Vollzeit arbeiten muss. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass dann wieder viel mit den Kindern einfach dann doch bei ihr bleibt. Ne? Also das ist schon was, wo ich auch denke, dass das durchaus was ist, wo ich versuche, halt das zu unterstützen.
Ist das Unterstützung für dich?
Ja, ich meine, ich habe die ersten 2 Jahre habe ich 50% gearbeitet und jetzt nur noch 30. Also das ist schon eine Entlastung, klar.
Mhm. Gibt es Situationen, in denen du dir denkst, da wäre noch ein bisschen mehr Unterstützung hilfreich?
Also ich hatte eine Woche einmal ein Seminar, das ging einfach von morgens bis abends. Und da habe ich ihm einen Plan geschrieben, wann welches Kind wohin muss. Weil er das, glaube ich, sonst tatsächlich nicht auf dem Schirm gehabt hätte. Wann welches Kind nachmittags welche Aktivität hat.
Woher soll er es auch wissen, wenn er den ganzen Tag... Das ist ja nicht sein Tagesablauf, sein
Gedanken. Ja, ganz genau. Aber ja, ja, es ist nicht sein Alltag, klar, aber es sind ja auch seine Kinder.
Ja.
Könnte er theoretisch trotzdem irgendwie so... Wer sich wann wo aufhält, so grob wenigstens.
Also, ja, ich frage deswegen nach, weil das eine ist, ich wünsche mir, dass du Dinge alleine siehst. Total menschlicher Wunsch. Absolut. Und das andere ist, da ist jemand, der ist in einem komplett anderen Denkablauf, in einem komplett anderen Tagesablauf, in einem komplett anderen Problemlösungsablauf. Jetzt wird der reingesetzt in einen anderen Ablauf und dann wird von ihm erwartet, sieh das doch bitte selbst.
Ich habe ihm ja einen Plan gemacht, so ist es ja nicht.
Und also deswegen hast du ihm den Plan gemacht?
Ja.
Ja. Wie hat das funktioniert?
Ich denke gut. Also
wie hat das funktioniert für dich?
Ja, gut.
Und jetzt würde ich gerne auf diesen kleinen Unterschied da eingehen. Wenn du sehen sollst, was angesagt wird, ist das eher ein Angriff auf die Autonomie, als wenn dir jemand einen Plan macht, also vor allem deine Frau einen Plan macht, wegen eurer gemeinsamen Kinder, was du gerne tun sollst?
Ich glaube, behaupte ich zumindest von mir, dass ich überhaupt keine Probleme habe, jetzt zum Beispiel dich irgendwo zu unterstützen bei den Sachen, die wir brauchen. Nur sag mir, was du haben möchtest. Und erwarte nicht immer, dass ich das von alleine sehe. Und deswegen auch mit dem Plan. Ich empfinde das mit dem Plan überhaupt nicht irgendwie als Angriff auf meine Autonomie oder sonst was. Sondern ich bin eigentlich ganz froh, weil das ist einfach, da weiß ich genau, okay, das und das und das muss ich machen, da muss ich dran denken. Und dann kann ich das für mich auch einplanen. Auch in meinen Tag, der sonst anders aussieht.
Mhm. Wie geht's dir, wenn du das hörst? Kannst du ihm das glauben?
Das glaube ich schon. Also er ist auch jemand, der kann sich sehr fokussieren. Also... Und ich glaube ja auch, dass ihm der Plan irgendwie was vorgibt. Wir haben, glaube ich, einfach komplett unterschiedliche Denkmuster auch. Also
die haben sich bestimmt entwickelt durch die unterschiedlichen Dinge, die ihr macht. Du kümmerst dich seit, wie alt ist euer ältestes
13.
Kind? 13. Seit 13 Jahren hast du einen anderen Denkablauf als dein Mann.
Ja.
Normalerweise ist diese Idee, jemanden einen Zettel hinzulegen und Anforderungen zu geben, ja nicht unbedingt die allerbeste. Manchmal scheint es mir aber auch tatsächlich doch eine gute Idee zu sein. Nämlich wenn er sagt, wenn er den Zettel kriegt, arbeitet er ihn auch ab. Wenn ich höre, was dein Arbeitspensum ist, finde ich, schreib ihm mal ein paar Zettel.
Das Pensum, was die beiden auf dem Tisch haben, finde ich Wahnsinn. Also ganz ehrlich, da wird mir schwindelig. Haus, 4 Kinder, Bernd teilweise beruflich in der Woche öfter weg. Nachtschicht, Lea studiert nebenbei noch. Da platzt mir der Kopf, wenn ich das alles so höre. Und ich hatte irgendwie zwischendurch auch den Eindruck, dieser Druck, der ist richtig greifbar auch bei Lea.
Der Druck war sehr ersichtlich und sie ist nicht diejenige, die sagt, mir ist das zu viel. Und sie belastet niemanden sonst, weil sie will funktionieren und sie möchte, dass das System funktioniert. Wenn sie jetzt da ausbricht und zu viel verlangt, verändert sich das möglicherweise zum Schlechten. Das heißt, für sie war, glaube ich, wirklich wichtig, die Erfahrung machen zu können, ich darf darüber reden, wie viel Arbeit das ist. Und ich darf auch darüber reden, dass ich eigentlich vermisse, dass jemand das sieht, dass jemand bemerkt, was ich leiste und wie viel ich da reingebe.
Darf ich denn einfordern von meinem Partner? Darf ich ganz klipp und klar sagen, nee, du bist jetzt ab sofort immer für die Wäsche zuständig oder was auch immer? Oder wenn ich einfordere, wie fordere ich ein?
Nun, du darfst eigentlich alles. Es liegt ja an der anderen Person, dann zu sagen, nee, den Wunsch kann ich dir nicht erfüllen, den Wunsch möchte ich dir nicht erfüllen. Und das auszuhalten, das ist sehr, sehr schmerzhaft. Wie geht es Ihnen damit, dieses Nein mal zu akzeptieren? Was löst das bei Ihnen aus? Und das darf auch auslösen, was für ein Idiot. Er soll gefälligst das und das machen. Ja, und dann haben wir aber wieder eine Verhandlung und nicht dieses Abwarten und dieses Rumeiern. Das macht nicht glücklich.
Wie geht ihr jetzt raus?
Ja, also mir geht's gut, auch nach dem Gespräch, auch wenn es vielleicht nicht immer so aussah, aber ja doch, man nimmt schon einiges mit, auf jeden Fall.
Mir geht's auch gut. Also ich habe einfach viel quasi gelernt, in dem Sinne wirklich über ja, den Teil, der eben nicht im Vordergrund steht, sondern wirklich über den emotionalen Teil.
Ich danke euch sehr, dass ihr da wart, dass ihr mitgemacht habt, für euren Mut. Größten Respekt.
Danke. Vielen Dank.
Für die Zukunft, für die beiden und auch für Paare, denen es ganz ähnlich geht, vielleicht für Bernd und Lea, was würdest du sagen, was sind so die To-Dos oder die Learnings, die wir aus deren Geschichte ziehen können?
Das wichtigste Learning ist für mich erstmal Verbindung herstellen und den Raum schaffen, dass diese Verbindung erlebt werden kann. Weil das ist Motivation und Inspiration dafür, mich zu verändern, den Mut aufzubringen, zu sagen, ja, lass uns mal über Emotionen reden, was ja dann doch immer noch die meisten Menschen eher in die Flucht treibt. Und einen anderen Aspekt, den ich ganz wichtig finde, ist, wenn es zu einer Außenbeziehung, zu einer Affäre gekommen ist, bitte lasst euch unterstützen. Sucht euch eine Vertrauensperson, eine Therapeutin, einen Therapeuten, Coach und besprecht mit dieser Person, wie ihr weitermachen könntet, welche Optionen es gibt, welche Möglichkeiten überhaupt da sind. Denn wenn ihr das versucht, alleine zu machen, ist die große Gefahr, dass sich die Fronten eher verhärten und dass ihr in eine Situation kommt, wo ihr erst recht alleine nicht mehr rauskommt. Die beiden haben gesagt, sie sind nach der Schockphase, nachdem es rausgekommen ist, sofort eigentlich in die Paartherapie gegangen. Das ist unglaublich wertvoll und das möchte ich allen raten, die zuhören. Sucht euch rasch Unterstützung, denn diese erste Phase, diese Zerrüttung der Realität, dieses Zerstören meines Lebenstraums mit dir, diese Erfahrung, ich bin nicht die Priorität, die ich mir wünsche, die ich eigentlich für dich sein möchte. Das ist etwas, das sollte man wirklich mit Unterstützung, mit einer neutralen dritten Person versuchen zu erarbeiten. Alleine ist das extrem schwierig. Diese Reflexion halte ich für übermenschlich.
Erik, vielen Dank.
Maria, ich danke dir. Und ich danke vor allem Lea und Bernd.
Beim nächsten Mal kommen Mandy und Janine zu Erik in die Sitzung. Die beiden leben noch in einer Fernbeziehung. Das wird sich aber bald ändern. Die freuen sich auf diesen neuen Abschnitt, aber bei Mandy kommen da auch ganz gemischte Gefühle hoch.
Ich genieße total auch die Zeit, wo ich einfach Ruhe habe. Wo ich einfach weiß, so, ich brauche mich nur auf mich verlassen, ich brauche mich nur um mich kümmern.
Dazu kommt, dass die beiden sich oft von der anderen missverstanden fühlen und an ihrer Kommunikation arbeiten wollen. Ich habe am Ende noch einen Podcast-Tipp für euch, und zwar den Nachtcafé-Podcast Das wahre Leben vom SWR. Darin geht es um ganz persönliche Geschichten eines Menschen, um Erfolgsgeschichten, Misserfolge, Rückschläge und Wendepunkte im Leben. Immer authentisch, ehrlich und mitten aus dem Leben. Alle Folgen des Nachtcafé-Podcasts findet ihr in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Das war Die Paartherapie, ein NDR2-Podcast. Ich bin Maria Richter, eure Host und Autorin. Das Format hat Kira Drössler mitentwickelt. Für Sound und Musik ein Danke an Isola Music und Warner Chappell Production Music. Produziert hat den Podcast Olli Kleist, Redaktion Sascha Sommer. Übrigens, falls ihr es noch nicht gesehen habt, ihr findet die Paartherapie auch als Fernsehdoku in der ARD Mediathek. Die Paartherapie als Podcast hört ihr in der kostenlosen Audio-App der ARD, der ARD Audiothek. Und natürlich überall dort, wo es Podcasts gibt. Wenn euch der Podcast gefällt, abonniert uns, lasst uns gerne eine gute Bewertung oder auch einen Kommentar da, wo ihr ihn hört. Und natürlich freuen wir uns, wenn ihr ihn auch weiterempfehlt.